Hallo und willkommen zu Continue, dem Podcast zu Games und Digitalkultur. Ich bin Elisabeth.
Und ich bin Jan. Und heute reden wir über Hollow Knight Silksong.
They see your beauty, so frail and fine. They see your peace, woven of faith and toil.
D'un enfant sur le banc, Fairy de la Simanette, Sadeloria.
I'm no pilgrim, I'm Hornet. I arrive your land by no choice of my own.
Endlich ist es soweit. Hollow Knight Silksong ist erschienen. Ich glaube, das war das gehypteste Spiel des Jahres aller Zeiten, der letzten 5 Jahre.
Ja, es war auf jeden Fall ganz weit oben auf den Wunschlisten so vieler Menschen. Es wird so viel prognostiziert, wann es endlich rauskommt. Es wird so viel gehofft und gebankt. Und dann auf einmal war es soweit. Die Ankündigung kam vor, ja, so 2 Monaten und besagte, das Spiel erscheint innerhalb des nächsten Monats.
Man ist mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass diese Release-Daten immer weiter in die Zukunft geschoben werden. Ich habe sogar eine Review gelesen von jemandem, der meinte, ja, ich dachte, ich hätte noch genug Zeit, Hollow Knight, das ursprüngliche Spiel, zu spielen. Und dann auf einmal war aber diese Fortsetzung schon da und tja, dann musste man halt direkt mit dem zweiten starten.
Ja, es hat mich auch eiskalt erwischt. Es ist dann an einem Wochenende rausgekommen, dass ich mir mit Terminen zugekleistert hatte. Ja, und es war zu spontan, um es noch freizuschaufeln. Das heißt, ich konnte leider erst später starten, denn ich gehörte auch zu den Menschen, die es wirklich sehnsüchtig erwartet haben.
Also konntest du dort nicht sitzen und quasi den Countdown mitmachen und schauen, wann es runterladbar wird?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe mich umso mehr gefreut dann in der Woche darauf, dann einerseits wollte ich gerade sagen, so viele Freizeitstunden wie möglich reinzustecken, aber andererseits ist es ein Spiel, das so besonders ist und ja etwas so Feines ist, dass man es nicht einfach runterspielen kann, dass ich es nicht einfach runterspielen wollte in einem riesigen Marathon, weil ja, ich mir so ein bisschen was davon erhalten wollte. Und auch da bin ich definitiv nicht allein von dem, was ich gehört habe.
Davon bin ich auch total überzeugt. Du bist nicht der Einzige, von dem ich gehört habe, dass dieses Spiel wirklich ganz, ganz weit oben auf der Prioritätenliste ist. Und ich meine Prioritätenliste so von wegen, ich kann jetzt dann eine Woche leider nicht so viel arbeiten oder mich mit Freunden treffen. Denn wenn das Spiel rauskommt, werde ich mich erstmal verziehen. Aber so richtig durchheizen kann man das Spiel ja ohnehin nicht. Denn, so wie ich das verstanden habe, hat es ja ein relativ hohes, notwendiges Skill-Level.
Ja, das stimmt schon. Das war auch in den letzten Wochen schon in den Gaming-News verbreitet. Es ist ja meistens so etwas, das so viel Hype erfährt, aber trotzdem so gewisse Anforderungen mit sich bringt, eine gewisse Schwierigkeit an den Tisch bringt, steht dann nochmal besonders unter dem Prüfstand irgendwie in dem Auge der Öffentlichkeit oder zumindest Gaming-Öffentlichkeit. Das war ja damals bei Elden Ring genauso, dass auch eine fortgeschrittene Grundschwierigkeit hatte und gleichzeitig sehr beliebt war. Und ja, deswegen wurde die Schwierigkeit noch einmal hemmender und stärker und bestrafender wahrgenommen insgesamt, weil einfach Millionen Leute sich daran versucht haben, auch solche, die sonst nicht Spiele mit fortgeschrittener Schwierigkeit gewohnt sind.
Ah, spannend. Darauf werden wir definitiv gleich noch eingehen. Vielleicht immer so die Eckdaten. Rausgekommen ist das Spiel erst jetzt Anfang September 2025 von Team Cherry, developed und gepublished. Und spielbar auf so ziemlich allen Plattformen, also auf PC, PlayStation, Nintendo Switch und so weiter. Definitiv Controller optimiert, denn es ist ein Plattformerspiel, 2D. Also man springt umher, navigiert sich durch diese 2D-Welt. Es hat aber auch ein relativ elaboriertes Kampfsystem. Und dadurch, dass diese Welt sehr komplex ist, ist es definitiv auch so eine Art Erkundungsspiel. Und das ist so eine Sache, die wir normalerweise erst am Schluss diskutieren, aber kostet nur 20 Euro, respektive Dollar, was total wenig ist für ein so gehyptes Spiel, das auch recht umfangreich ist, so wie ich das verstanden habe.
Auf jeden Fall.
Und was ich auch verstanden habe, ist, dass es wieder ein relativ kleines Team ist, oder?
Ja, genau. Es sind auch wieder nur ein paar Personen in diesem Spiel beteiligt. Und ja, umso beeindruckender, was sie dann jetzt endlich nach schon einem ordentlichen Zeitraum auf die Beine gestellt haben. Wieder, denn das erste Hollow Knight-Spiel, nur Hollow Knight, war natürlich auch ein absoluter Banger.
Auch das zweite Spiel spielt im selben Universum. Magst du uns mal erklären, was genau es eigentlich mit dieser Welt auf sich hat?
Ja, es ist eine Insektenwelt, in der wir uns da befinden. Es handelt sich da um sehr stilisierte Käfer/Insekten in dieser Welt. Da verflechten sich Worldbuilding einerseits und die Ästhetik bzw. das grafische Design andererseits. Und erschaffen irgendwie so ein eigenes Universum mit eigenen, absolut einzigartigen Wesen und Charakteren. Auch Individuen, die einfach unglaublich charaktervoll und süß und beeindruckend sind. Das ist etwas, das auf mehreren Ebenen einfach so gut funktioniert.
Das Ganze ist in so einer ganz künstlerisch gezeichneten Ästhetik. Also es ist 2D, aber es sieht eben aus wie gemalt, nicht wie computeranimiert. Und das ist so ein bisschen düster und es spielt alles unterirdisch, oder?
Ja, nicht ganz. Das geht dann in die Details zwischen den beiden Spielen. Auf jeden Fall, du hast recht, das ist alles handgezeichnet und es hat so eine unglaubliche Konsistenz in der Gestaltung und in dem Design. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es wahrscheinlich mindestens mit, wenn nicht sogar das Beste an grafischer Gestaltung, an Design ist, was ich bisher überhaupt gesehen habe an Spielen. Ich liebe es einfach wirklich sehr.
Es ist wunderschön. Diese Ästhetik zieht sich durch beide Spiele. Und ich finde das ganz spannend, weil die Welt natürlich so mystisch, atmosphärisch, fantastisch wirkt. Aber gleichzeitig behandelt das eine Sphäre, in der wir uns ja ohnehin nicht so richtig bewegen und mit der wir ohnehin fremdeln, weil das eben diese Sphäre der ganz, ganz kleinen Wesen ist.
Ja.
Man hört immer mal wieder so Fakten wie, es gibt mehr Insektenbiomasse auf der Welt als alles andere, so an Land- und Meerestieren. Man lernt über gigantische Labyrinthe in Termitenhügeln, über Pilzgeflechte, die sich unter der Erde befinden, die ja auch in der Spielereihe eine Rolle spielen. Und man hat das Gefühl, dass es nicht so wahnsinnig weit hergeholt ist, diese unentdeckte Welt zu nehmen oder diese nicht beachtete Welt und da so viel Mythos drauf zu packen.
Ja.
Denn so wirklich besser wissen wir es ja nicht und da könnte ja alles Mögliche passieren an Magie.
Genau, damit hast du es ja auch schon ein bisschen konkretisiert, was da so abgeht. Es ist eine Welt, in der Magie und Mythos und Helden und ja, legendäre Zivilisationen eine Rolle spielen und das ganze Spielgefühl prägen. Denn jedes dieser beiden Spiele, das originale Hollow Knight und Hollow Knight Silksong, spielt in je einem Käfer-Insekten-Königreich. Und die Spiele, insgesamt das Setting gemein hat, dass sich diese Königreiche in fortgeschrittenen Verfall befinden. Im ersten Teil startest du an der Erdoberfläche und erkundest ein unterirdisches Königreich, das zum größten Teil einfach vergessen ist, aber immer noch eben diese Geheimnisse einer fortgeschrittenen, magiedurchwirkten Zivilisation trägt, mit allen Schätzen und Mythen und Überlieferungen, die man sich da so vorstellen kann. Ja, und der zweite Teil dreht es ein kleines bisschen um. Die Vertikale spielt immer noch eine Rolle, aber dort geht es um den Aufstieg in ein anderes Zivilisationszentrum, ein anderes Königreich, das sehr, sehr stark zusätzlich religiös geprägt ist. Und in beiden Spielen erkundest du dann jeweils eine unfassbar vielseitige Welt mit ganz unterschiedlichen Biomen und Architekturen und auch Kulturen, die dir dort begegnen, unterschiedlicher Käfer- und Insektenspezies eben. Du vollbringst deine Heldentaten, die irgendetwas damit zu tun haben, eben diese Reiche zu retten, Geheimnisse hinter dem Schicksal dieser Käferzivilisation zu ergründen. Und deine Reise führt dich in die Zentren oder ehemaligen Zentren davon, aber auch in die abgelegensten Außenbereiche. Und unglaublich viel Abwechslung begegnet dir, aber auch ein einfach ganz faszinierender Überbau, ein ganz, ganz faszinierendes, unglaublich gutes Worldbuilding.
In beiden Spielen spielst du ebenfalls ein Insekt. Im ersten Teil ist es der kleine Hollow Knight, der mit einem Nagel kämpft.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Protagonistin, die uns im ersten Teil tatsächlich schon begegnet ist als Gegnerin.
Ja, du hast recht. Hornet heißt sie und ist nicht etwa eine Hornisse oder so, sondern sie ist eine Prinzessin eines dieser Königreiche und Abkömmling der sogenannten Weaver.
Ah.
Spinnengecodete Wesen und die Spinnen in diesem Setting, in diesem Universum, sind ja mythische Vorfahren, die mehr oder weniger die Spitze der Entwicklung dieser Kulturen, dieser Zivilisationen darstellen, die eine ganz eigene Magie und einen ganz eigenen Einfluss über diese Welt hatten, der nur noch als Abglanz oder als Echo der Vergangenheit dort oder eben in Form von Monumenten und Aufzeichnungen spürbar ist.
Die Welt, in der das zweite Spiel spielt, heißt Falun. Und das ist natürlich so ein kleines Wortspiel. Also Falun klingt jetzt mal so nach weit weg und ein bisschen gruselig und dahinter loomend. Aber der Loom ist ja auch der Webstuhl. Mhm. Und dann passt das ganz gut rein mit dieser Seidenspinnerei. Und das Motiv zieht sich auch so ein bisschen durch. So wie ich das verstanden habe, sind Seidenspulen dann ja auch das, womit du dich heilst.
Ja, genau, dieses Seiden- und Spinnmotiv, wie du sagst, das ist im zweiten Spiel ganz zentral. Das bestimmt auch die Kräfte, die du als Hauptcharakter, dein Avatar, die Protagonistin hat. Und es funktioniert einfach ganz wunderbar, denn ja gut, wie bei so vielen Spielen ist der Aufhänger mehr oder weniger, dass du, das Hornet, all ihre Kräfte verliert und sie nach und nach mit der Reise durch dieses neue Königreich wieder sammelt, während sie die alten Weaver-Geheimnisse aufdeckt, entdeckt und das alles erkundet. Und damit passt das alles einfach sehr, sehr gut zusammen. Also der Hauptcharakter ist in diesem zweiten Spiel in Silksong auch etwas fester in der Gesamtstory und in den Facetten des Spiels verankert, könnte man sagen. Es geht noch ein bisschen mehr auf. Der Aufhänger im ersten Teil war, dass du als kleiner Käfer ja eine Art Auserwählter schon bist, eine Art Vessel bist und dann die Rolle eines legendären Vorfahren des Hollow Knights einnimmst, um eine Verderbnis zu bannen, die das Königreich im ersten Teil bedroht hat. So eine Infektion, die die Käfer nach und nach ergriffen hat, wahnsinnig gemacht hat und zu dem Untergang dieser Zivilisation geführt hat. Der Sinn des Ganzen war, dass du damals mehr oder weniger so eine Art unbeschriebene Leinwand warst. Du warst ein kleiner Käfer, du hattest keine wirkliche spürbare Persönlichkeit. Die klassischen Dialoge, wenn man anderen Käfern begegnet ist, waren nur Monologe der Gesprächspartnerin. Du hattest selbst keinen Gesprächsanteil, sondern hast nur Leuten zugehört und musstest nach und nach selbst irgendwie so deine Rolle in diesem Spiel zusammensetzen. Während im zweiten Spiel jetzt der Hauptcharakter sehr viel natürlicher in dieser Story eingebettet ist und auch ja einen natürlicheren Platz in der Welt hat und auch Charakter zugelassen wird.
Es ist spannend. Das verändert wahrscheinlich die Atmosphäre des Spiels sehr, sehr stark, wenn es auf einmal so charaktergesteuert auch ist. Mhm. Was ist denn die Persönlichkeit von Hornet? Kann man das irgendwie gut zusammenfassen?
Ja, ich bin traditionell wirklich, wirklich schlecht darin, insgesamt Sachen kurz zusammenzufassen, wie man mittlerweile weiß. Es ist ein forscher Charakter, ein starker Charakter, ein überlegener Charakter, ein Charakter, der ausstrahlt, dass er seinen Platz in der Welt und in der eigenen Weltsicht schon erkannt hat und eingenommen hat, akzeptiert hat. Und ja, manchmal steht das halt so ein kleines bisschen so einem etwas ironischen Widerspruch zu den Schwierigkeiten, die einem als Spieler, als Spielerin ab und zu am Anfang des Spiels, aber definitiv, außer man ist der absolute God-Gamer oder so, definitiv am Ende des Spiels, so im letzten Drittel, begegnen werden. Also es ist ein sehr herausforderndes Spiel. Man kann sich ein bisschen damit rausreden mit der Tatsache, dass Hornet eben dadurch, dass sie, das ist der Beginn des Spiels, in Gefangenschaft geraten ist und transportiert werden sollte in das Herz dieses neuen Königreichs, in die Zitadelle, das Herz auch des Kultes oder der Religion dieses Königreichs, verloren hat. Aber trotzdem ist es halt immer interessant, wenn man in ein Spiel startet und dann einen legendären Krieger, eine legendäre Kriegerin steuert und man dann, wenn man ein, zweimal nicht aufpasst, kurz wegschaut, gnadenlos von einer kleinen Moosraupe vermöbelt wird oder so in der Richtung. Aber ja, das geht jetzt, glaube ich, schon ein bisschen sehr ins Gameplay rein. Es ist dann doch schon ein anspruchsvolles, recht konsequenzreiches Gameplay, das einem da begegnet.
Okay, ich glaube, eigentlich können wir direkt da reinstarten, oder? Denn das ist ja eines der Hauptmerkmale dieses Spiels, zumindest wenn man sich die Bewertungen durchliest. Denn es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Es hat wieder diese Souls-like-Elemente und es ist ein Metroidvania, also ein solches komplexes, verschlungenes Plattformspiel. Erkläre ich das richtig?
So kann man es auf jeden Fall sagen. Metroidvanias, das klingt halt wie ein sehr, sehr nischiger Unterbegriff, aber es ist ein ernstzunehmendes Spielgenre.
Es gibt richtig, richtig viele, also es ist ein Begriff, den ich ständig höre.
Ja, Metroidvanias zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine offene Welt haben. Die Levels, die Gebiete gehen ineinander über, auch wenn sie teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind, sowohl visuell als auch vom Gameplay her. Und ja, diese Spiele bauen etwas darauf auf, dass du im Laufe des Ganzen neue Fähigkeiten akquirierst, die dir den Zugang zu neuen Gebieten oder Geheimnisse und bislang unzugängliche Ecken in alten Gebieten ermöglichen. So zum Beispiel der legendäre irgendwie Doppelsprung, dass du, wenn du einmal gesprungen bist, noch einmal einen kleinen Sprung in der Luft machen kannst und so auf höhere Klippen kommen kannst. Metroidvanias spielen von Anfang an meistens damit, dass sie dir Türen zeigen, dass sie dir Abhänge zeigen oder Ansätze zeigen von Gegenden, die du noch nicht erreichen kannst, um später, wenn du eine neue Fähigkeit freigeschaltet hast, noch einmal zurückzukommen. Und so ergeben sich in solchen Spielen eben sehr, sehr große Welten. Es gibt viel Backtracking, nennt man das. Du gehst oft zurück in Bereiche, wo du schon einmal warst, weil du sie nochmal neu erfahren kannst und Neues darin entdecken kannst im Laufe des Spiels.
Sehr, sehr spannend. Auch einer der großen Gründe, warum gerade die Hollow Knight-Spiele als so, ich würde sagen, werthaltig empfunden werden, dass man einfach wirklich richtig, richtig viel Spielzeit und wirklich richtig viel Welt bekommt für relativ wenig Geld und dass man das Gefühl hat, dass hinter jeder Ecke nochmal ein komplettes Level lauern könnte.
Ja.
Und auch, dass man, wenn man nicht genau aufpasst, man vielleicht diesen Eingang verpasst. Oder dass, wenn man ihn dann findet, man vielleicht einer der wenigen ist, die ihn gefunden haben. Also ja. Ich glaube, das sind gerade auch wegen diesem Metroidvania-Ansatz, der da ja ziemlich stark auf die Spitze getrieben wird, dass es deswegen Spiele sind, in die man wirklich, wirklich viel Zeit investieren kann.
Ja, du hast vollkommen recht. Und es sind Spiele, und ich habe es jetzt zum ersten Mal bei Silksong so richtig geschafft, die sehr davon profitieren, wenn man stark bleibt und sich nicht einfach im Internet Lösungen oder Spoiler irgendeiner Art vorher anschaut. Weil genau wie du es gesagt hast, bei Hollow Knight, das ist das Schöne, im zweiten Teil kann man mittlerweile darauf vertrauen, weil man es aus dem ersten Teil kennt, sind ganze Gebiete, neue Fähigkeiten absolut kreative, nicht im Rest des Spiels gesehene Bosskämpfe, interessante Charaktere und alles Mögliche, teilweise hinter sehr gut übersehbaren Abbiegungen und Geheimtüren und so weiter verbunden. Wenn du einmal ein bisschen zu weit springst oder wenn du dir nicht Mühe gibst, die ganze Welt zu erkunden, dann kann dir gut und gerne so etwas verloren gehen, weil viel davon ist dann eben auch optionaler Content, den du nicht absolvieren musst, um das Spiel zu vervollständigen oder zumindest das Spiel zu beenden am Schluss.
Generell, also wir haben gelernt, Hornet ist die Hauptfigur. Sie ist eine Prinzessin, die einige ihrer Fähigkeiten verloren hat und die eine Reise antritt von unten nach oben. Was genau passiert denn? Also ich weiß, dass Hollow Knight ja sehr minimalistisch war mit allzu offensichtlichem Storytelling.
Ja.
Wie ist es in Silksong?
Die Story ist ein bisschen relevanter und wird auch etwas zugänglicher präsentiert. Basiert aber trotzdem auf so einer Art Storytelling, die man auch schon aus Dark Souls zum Beispiel, das ist immer ein ganz fantastisches Beispiel, über Dark Souls und solche Spiele von From Software reden wir, wenn wir über Souls-Spiele reden. Und Spiele, die so etwas imitieren, ähnliche Spielprinzipien haben, sind Souls-like-Spiele. Wie auch immer, Dark Souls ist immer ein ganz fantastischer Referenzpunkt, was diese Art des, ja, irgendwie archäologischen Storytellings angeht. Auch das ist eine untergegangene Zivilisation und Welt. Und auch dort gibt es ausschließlich Monologe der GesprächspartnerInnen. Auch da bist du ein stummer Hauptcharakter. Aber du erkundest die Welt und findest Schriftstücke und findest Hinweise, Aufzeichnungen, die zeigen, was alles einmal war. Und findest in der Welt verstreut, teilweise in der Architektur oder in der Art und Weise, wie die Welt gestaltet ist, was dir präsentiert wird, Hinweise und Spuren des Gewesenen. Ja, und entdeckst nach und nach, was passiert ist, warum so ein Königreich zusammengebrochen ist und so weiter. Das ist so die traditionelle Art Storytelling, auch aus dem ersten Hollow Knight. Das wird in Silksong noch etwas zugänglicher. Ich kann mich ganz besonders gut an eine Stelle erinnern, wo wirklich deutlich wird, wie viel greifbarer diese Story auch gemacht wird. Und zwar, wenn man irgendwann in der Zitadelle, dem Herzen dieses neuen, sehr, sehr religiös geprägten Königreichs Falum angekommen ist, dann schaltet man den White Ward irgendwann frei. Das ist ein Bereich, der unter dieser Zitadelle liegt, Und dort gibt es Hinweise darauf, was es auf sich hat mit der Kultur und mit der herrschenden Kaste dort. Du findest gewisse Gegenstände, du siehst gewisse Kreaturen. Wenn du aus diesem Bereich dann eben rauskommst und mit anderen NPCs redest, erzählt dein Charakter allerdings und interpretiert selbst, was sie dort vorgefunden hat und erklärt: Ich habe zusammengefügt, dass dort Experimente vonstatten gingen, die beinhalteten, dass man die Seide dieser Weaver genommen hat und Käferwesen injiziert hat, um künstlich deren Leben zu verlängern. Also wieder mal diese ganz klassische: Die herrschende Kaste setzt all ihre Ressourcen ein, um ihre Macht zu erhalten, um ewiges Leben zu bekommen und so. Story.
Mhm.
Aber ja, in diesem Fall hast du eben einen Charakter, der in Gesprächen mit anderen solche Erkenntnisse selbst nochmal zusammenfasst, während du im ersten Teil mehr oder weniger selbst alles zusammenfügen musstest und sich die Story eben umso mehr dann eben in deinen eigenen Ermittlungen, in deinem eigenen Kopf abgespielt hat. Was eben nicht heißt, dass sich nicht trotzdem ein großer Teil eben der Story gerade in der Umgebung und in dem, was nicht klassisch erzählt, dort vonstatten geht, abspielt. Auch in dieser Welt hat die Vertikale eine ganz grundsätzliche Bedeutung für das Weltbild. Der Aufstieg von Hornet in dieses Königreich, der ist damit begründet, dass sie diejenigen finden möchte, die sie einkerkern wollten und dass das Rad zerschlagen möchte und das alles. Aber es ist gleichzeitig ein Pilgerweg, den Insektenpilger auf der Suche nach Erleuchtung, auf der Suche nach dem Herz der Religion überstehen müssen.
Aha.
Dir begegnen immer mehr, je näher du in das Zentrum dieses Königreichs kommst, ganz unterschiedliche Kreaturen, die alle ihre Rolle in diesem System spielen.
Hm.
Während du am Anfang vor allem wilde Kreaturen findest und Pilgerkreaturen, die von eigenartigen Seidenfäden gesteuert werden und so, findest du in der Mitte häufiger solche Käfer mit Spulen oder mit Gerätschaften, die dazu da sind, um Spuren von Spinnenseide aufzulesen.
Mhm.
Und weiter oben siehst du dann Vertreter der religiösen Institution, die dann mit vollen Seidenspulen umgehen, die selbst Seidenkraft einsetzen. Und ja, so nach und nach setzt du halt selbst dann so ein Weltbild zusammen. Diese einzelnen Bereiche, die Region und die Kategorien an Kreaturen, denen du begegnest, die erfüllen alle so eine gewisse Rolle in diesem irgendwie holistischen System, obwohl es eben im Verfall begriffen ist, obwohl es eben nicht mehr ganz funktioniert. Es ist so unterschiedlich einige Bereiche dieser Welt scheinen, doch alles in einem etwas größeren Zusammenhang. Und es ist eben ganz, ganz fantastisch, das alles zu erkunden und nach die Fäden zusammenzuführen und dann natürlich auch Schätze zu finden, Magie zu finden und die ganze andere Sache.
Diese Welt klingt sehr, sehr voll, sehr, sehr vielschichtig, fast noch mehr als im Vorgänger.
Mhm.
Was war denn dein erster Eindruck, als du da reingeworfen wurdest? Also ich habe natürlich mir auch einiges angesehen und dir auch über die Schulter geschaut beim Spielen. Die Ästhetik, finde ich, erinnert sehr an das erste Spiel.
Ja.
Und ich persönlich habe mich sofort wieder reinversetzt gefühlt in dieser Welt von damals.
Mhm.
Ging dir das auch so?
Ja, irgendwie schon. Gerade der Anfang des Spiels ist bewusst so gemacht, dass es sehr viel vom ersten Spiel abholt.
Mhm.
Ich war tatsächlich erst ein kleines bisschen zögerlich, weil ich eben gemerkt habe, dass der Hauptcharakter jetzt eben eine größere Rolle in dieser Story spielt. Es gibt jetzt neue Quests, die freigeschaltet werden, die auch als solche markiert sind.
Mhm.
Und was mir in diesem ersten Spiel, in dem ersten Hollow Knight eben so gut gefallen hat, ist, wie gesagt, dieses unbeschriebene Blatt, was du dann am Anfang bist und dieses Performative daran. Du bist eben dieser kleine Käfer und alles spielt sich irgendwie um dich herum ab. Die Hauptattraktion bist nicht du, sondern ist die Welt.
Mhm.
Lustigerweise eigentlich genauso wie in der Story des Spiels selbst ist der kleine Protagonist, mit dem du da rumlaufst, eher ein Wessel, eher ein Gefäß.
Mhm.
Das Medium, durch das du diese Welt erlebst. Das war eben ganz fantastisch, weil dieses Erkunden, das von dem ich gerade eben erzählt hatte, einfach die Essenz des oder das komplette Potenzial des Genres, Metroidvania und so weiter, genial ausschöpft. Es ist so fantastisch gemacht. Und ja, dadurch, dass du durch diesen Protagonistencharakter so da reingezogen wurdest im ersten Teil, hatte ich jedenfalls das Gefühl, direkt am Puls dieser Sache zu sein, am Puls der Erkundung. Und ich hatte die Befürchtung, dass ich, wenn diese Vermittlerfigur selbst eben als Charakter auftritt, dass sich das nicht mehr so unmittelbar anfühlt. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube schon. Hast du dich denn dann reinfinden können in diesen neuen Spielmodus? Und daran vielleicht sogar Gefallen gefunden.
Ja, ganz fantastisch. Ich finde das Spiel mittlerweile auch noch mal besser als das erste Hollow Knight-Spiel.
Oh, wirklich?
Es ist einfach ganz genial. Also ich weiß nicht, ob ich jemals auf diese Art und Weise Freude an einem Spiel hatte.
Oh, wow.
Wirklich unfassbar gut. Gleich von Anfang an erweckt es wieder den Wunsch, jeden Zentimeter dieser Welt zu erkunden. Und wenn ich mal an einem Punkt bin, es gibt einige auch Rätsel und wie ich gerade eben gesagt habe, nicht unmittelbare Lösungen für Probleme, vor die du da gestellt wirst. Seien es jetzt Probleme, die die Navigation, die Erkundung betreffen oder eben Schwierigkeiten mit gewissen Gegnern oder so. Es ist einfach ganz fantastisch, das selbst zu erleben und jede Sekunde davon auszukosten, weil, ja, ich weiß jetzt schon garantiert, für mich ist es das Spiel der letzten 5 Jahre mindestens.
Oh, wow.
Es fühlt sich alles einfach wie eine konsequente Weiterentwicklung der Ideen des ersten Spiels an. Das Spiel baut ganz fantastisch auf die Lektionen, die man vielleicht aus dem ersten Spiel kennt, auf.
Mhm.
Ja, und es ist einfach ein absolut grandioses Sequel, aber auch für sich stehend ein wunderbares Spiel.
Fantastisch. Ich muss sagen, ich habe natürlich mich ein bisschen umgehört nach Bewertungen. Und das hat mir tatsächlich gefehlt, diese Art Einordnung und diese Art Bewertung. Weil sich die meisten Bewertungen hauptsächlich ums Gameplay gedreht haben und insbesondere den Schwierigkeitsgrad. Da sind wohl recht viele Leute gescheitert. Einmal daran, wie stark die Gegner waren.
Ja.
Und dann auch daran, wie wenig Leben man hat.
Mhm.
Grundsätzlich ist es ja so, dass sich dein Charakter von den Fähigkeiten her und auch von der Resistenz her weiterentwickelt während des Spiels. Aber vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen.
Mhm.
Was genau ist das Gameplay? Also was genau tust du eigentlich in diesem Spiel, außer erkunden natürlich?
Genau, einerseits hast du im Spiel Geländeherausforderungen, um das mal ganz grob zu sagen. Also es gibt sehr, sehr viele gefährliche Oberflächen, meistens Stacheln auf dem Boden oder sowas, die du überspringen musst, auf kleine Plattformen springen oder so. Teilweise, wenn es ein kleines bisschen fortgeschrittener wird, nach ein paar Spielstunden, bekommst du so kleine Bouncer vorgesetzt, die du pogoen musst, so. Du kennst ja einen Pogo-Stick.
Ja, ich weiß, was ein Pogo-Stick ist.
Genau, und angelehnt daran benennt man dann eben den Akt des mit seiner Waffe nach unten Schlagens auf etwas, was dich, wenn du es mit deiner Waffe triffst, nach oben katapultiert.
Das ist ein allgemeines Gaming-Wort, das ist ein Begriff.
Ja.
Cool, man lernt nie aus.
Genau, das führt uns dann gleich auch zum nächsten Schritt. Du bist nicht nur irgendein Käfer, Halbspinnenwesen, das trotzdem 4 Gliedmassen hat, anthropomorph ist.
Und nach einer Hornisse benannt.
Genau, sondern du bist auch eine Meisterin des Kampfes mit der Nadel.
Okay.
Das ist das Tolle. Es sind natürlich alles Käfer, deswegen ist alles kleiner dimensioniert. Deswegen hatte dein kleiner Käfer im ersten Teil einen Nagel als Waffe und du hast jetzt im zweiten Teil eine Nadel, die du dann mit deinen Weaver-Fäden teilweise später dann auch schleudern kannst und wo du Spezialangriffe ausführen kannst. Aber du schlägst mit einer Nadel zu.
Das ist so fantastisch. Also so humorvoll irgendwie und niedlich.
Ja, das ist wirklich, wirklich süß. Das erstreckt sich übrigens auch auf das Worldbuilding. Farloom ist eine Zivilisation, in der nicht mit Nägeln oder mit Nadeln gekämpft wird, sondern mit Pins, also so Stecknadeln. Und das, was in anderen Settings ein Schwertmeister wäre, sind da dann eben Pinmasters. Waren vorher Nailmasters. Und das ist halt alles so whimsical, würde man im Englischen sagen.
Ja.
Klammer zu. Jedenfalls gibt es einerseits Geländeherausforderungen, aber andererseits, und das ist ein großer Teil des Spiels, gibt es Kampfherausforderungen. Du verdrischst Gegner mit deiner Nadel und greifst dabei auf ein sehr viel dynamischeres und sehr viel akrobatischeres Moveset, also Katalog an Bewegungsmöglichkeiten, Aktionsmöglichkeiten, zu als im ersten Teil, in dem ersten Hollow Knight.
Mhm.
Was dann letztendlich heißt, dass wenn dir ein Gegner begegnet, auch schon Basisgegner, dass die so eine Anzahl an Bewegungsmöglichkeiten haben, versuchen dich mit ihrer Pin oder was auch immer zu treffen und es ist teilweise dann so ein gewisses Rhythmusspiel, dass du halt hin und her dashen, ausweichen musst und dann wieder hingehen, schlagen, springen, auf sie drauf pogoen, ja, recht akrobatisch Spezialfähigkeiten ausführen und so und das alles eben in 2D und häufig während du gefährlichem Gelände ausweichen musst.
Das Spiel heißt Silksong. Musik spielt da auch eine Rolle, wie auch im ersten Teil, um Atmosphäre zu geben.
Ja.
Aber Ein Eindruck, den ich hatte und den offenbar auch viele der Spielenden hatten, war, dass gerade diese Kämpfe sowas rhythmisch-tänzerisches haben, dass man dem Gegner hauptsächlich ausweichen muss, weil man eben recht wenig Leben hat, recht wenig Resistenz hat, aber dass die Bewegung des Gegners und die der Figur selbst fast wirken, als würden da zwei Leute miteinander tanzen, statt miteinander zu kämpfen.
Ja, das stimmt schon. Es ist eine weiterentwickelte Version. Also Metroidvanias gibt es schon seit längerem und das Kampfsystem hat sich weiterentwickelt, unter anderem auch mit Zutun von Dark Souls und Co. Mhm. Dark Souls wird auch häufiger als Rhythmusspiel bezeichnet.
Ach, das finde ich ist spannend, ja.
Ja, eben aus genau diesem Grund. Das sind Spiele, die darauf basieren, dass du das Muster in den Bewegungen deiner Gegner erkennst, teilweise auch den Rhythmus dahinter und selbst in diesem Rhythmus darauf reagierst, dass du dann ausweichst, 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 weil dein Gegner eine Dreischlagkombination hat und dann genau weißt, aha, danach macht er eine kurze Pause, dann habe ich mein Zeitfenster, um zuzuschlagen und den Gegner selber zu treffen.
Mhm.
Ja, und das ist eben auch die weiterentwickelte Form so eines Kampfsystems in diesen Metroidvanias. Und Hollow Knight und Hollow Knight Silksong jetzt macht es einfach sehr, sehr, sehr gut, weil wie wir schon vor ein paar Folgen eben über insgesamt Bewegung, Fortbewegung in Spielen geredet haben, so ist auch Kampfdesign die Möglichkeit, deine anderen Bewegungsaktionsmöglichkeiten in Kämpfen und überhaupt einzusetzen, eben etwas, was so fein tariert werden kann, was auch in so viele unterschiedliche Richtungen gehen kann, von Flow-Gefühl bis hin zu Meisterschaft. Und auch das schafft Hollow Knight und Hollow Knight Silksong vor allem jetzt wirklich sehr, sehr schön, wenn du dich da mal eingegroovt hast. Aber es fordert eben auch von dir, dich da einzugrooven und dich mit den Steuerungen vertraut zu machen und je nach Gegner auch häufig zu versagen, während du lernst, den Rhythmus zu erkennen, die Angriffe zu erkennen, die Spezialangriffe zu erkennen, die nächste Phase des Gegners zu erkennen. Und lernst, wann es Zeitfenster gibt, in denen du offensiv sein kannst und wann es welche gibt, in denen du defensiv sein musst.
Mhm.
Ja, also es ist teilweise, vor allem im letzten Drittel des Spiels, schon sehr fordernd. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber für mich ist es ein Spiel, das absolut und vollkommen davon profitiert. Und für mich keine Tortur ist, wie sie häufiger mal in Rezensionen beschrieben wurde, irgendwie eine Tortur, die man über sich ergehen lässt, weil das Spiel ja trotzdem fantastisch ist oder so, aber man leidet trotzdem drunter. Ich weiß, dass du ja eigentlich eher komplett andere Anforderungen und Erwartungen an ein Spiel hast. Was hältst du von sowas?
Für mich ist das sehr, sehr schwer trennbar. Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich in diesem Spiel nicht sehr weit kommen würde und dass meine Frustrationsgrenze relativ bald erreicht sein würde. Ich kann mir halt vorstellen, dass da dieses No-Pain-No-Gain-Prinzip gilt. Also dass Gebiete, die man erst erkunden darf, weil man einen besonders schwierigen Gegner besiegt hat, dass die noch magischer und noch belohnender wirken, als wenn du da jetzt einfach nur reingelaufen wärst.
Mhm.
Ich kann ein Spiel und die Umgebung und die Storyline nicht so richtig genießen, wenn die Kampfsequenzen zu häufig und zu anstrengend sind.
Mhm.
Deswegen gehört das sicherlich zu den Spielen, die ich besser auf so eine passive Weise mir dann ansehe, statt sie durchzuspielen. Mhm. Deswegen bin ich auch so dankbar dafür, dass wir im Podcast darüber sprechen können. Denn die Atmosphäre und die Ästhetik, die machen selbst mir unglaubliche Lust, das mal irgendwie auszuprobieren. Ich weiß nur, dass ich dran scheitern würde.
Mhm.
Das ist so ein bisschen schade. Ich hatte in dem Bewegungsspiel auch schon darüber gesprochen, diesen Flow-Status, dieses sich hingeben dem Rhythmus des Gegners, das erzeugt bestimmt ein ganz, ganz fantastisches High. Und deswegen kann ich das total gut verstehen und nachempfinden. Ich glaube nur, dass es bei mir nicht funktionieren würde, eben weil mir dieses Skillset fehlt.
Ja, ich verstehe. Aber gut, du hast ja wenig Erfahrung mit fordernden Spielen, aber das bedeutet ja eigentlich auch nur, dass andere Elemente für dich schon fordernd auch sind. Konntest du in den Spielen, die du bisher gespielt hast, oder kannst du allgemein in Spielen, die dich teilweise auch mal an oder über die Frustrationsgrenze bringen, einen Gewinn daraus ziehen?
Ich glaube, dass ich keine qualifizierte Antwort auf diese Frage geben kann, weil meine Frustrationsgrenze immer sehr, sehr niedrig war. Und es gibt vielleicht ein Beispiel. Ein Spiel, eines der ersten, die ich hier gespielt habe, das hieß One Shot.
Mhm.
Ein Pixelspiel, ich glaube grundsätzlich vielleicht so Richtung Adventure einzuordnen, aber sehr, sehr seltsam und mit Meta-Elementen, die überraschend waren. immer noch eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Mhm. Da gab es ein Level gegen Ende, wo du relativ langwierig, relativ stupide Aufgaben lösen musstest. Du musst irgendwelche Bilder nachlaufen, während das Spiel dir die ganze Zeit mitgeteilt hat, dass das, was du da gerade tust, unnötig ist und dich nicht weiterbringt.
Ja.
Und du machst das dann also Aufgabe für Aufgabe und du hast halt so ein bisschen das Gefühl, in der Warteschlange zu sein oder Kika zu spät nachts angeschaltet zu haben und es loopt die ganze Zeit nur Bernd das Brot durch. Also du wusstest quasi nicht, sollte ich jetzt nicht besser mal aufhören, weil es wirklich viel zu lang ging.
Mhm.
Aber im Endeffekt, Spoiler, war es der einzige Weg, das Spiel weiterzuspielen und weiterzukommen.
Mhm.
Und da gab es halt auch verschiedene Enden und es war durchaus mit gedacht, dass du womöglich aufgibst.
Ja.
Aber diese Schwierigkeit, also die Geduld zu haben, weiterzumachen, das hat mir dann doch einiges gegeben, weil ich mich dann so orientierungslos und geradezu verloren gefühlt habe, um dann zu merken, das war doch der richtige Weg. Das hat natürlich ein ziemliches Erfolgserlebnis gebracht.
Mhm, ja.
Aber das ist eines der wenigen Beispiele, die ich nennen kann, weil ich mich an besonders fordernde Spiele selten rantraue.
Ja.
Ich glaube immer, dass es halt sehr, sehr schade wäre, wenn ich nach ein, zwei Spielstunden merken würde, dass ich das Spiel nicht spielen kann. Also, dass es zu schwierig ist für mich.
Ja, stimmt. Wir hatten ja diese Sache genau mit Crypt of the Necrodancer, was ja auch für dich ziemlich enttäuschend war dann. Ja.
Ja. Ja gut, je länger dieser Podcast geht, desto mehr traue ich mich vielleicht an schwierigere Sachen auch ran.
Ja.
Also zum Beispiel das Movement-Spiel, das wir in der vorletzten Folge besprochen haben.
Mhm.
Das war für mich von der Steuerung her schon nicht völlig unanspruchsvoll.
Mhm.
Also es war extra einfach gemacht, aber bei meinem Skill-Level war es dann immerhin eine kleine Herausforderung und die Übung macht dann ja den Meister.
Ja, klar. Und vor allem auch diese Spiele, wenn sie es gut machen, dann geben sie dir Möglichkeiten, ja einerseits unterschiedlich auf sehr große Herausforderungen zu reagieren, aber auch irgendwie so ein bisschen damit umzugehen und vor allem binden sie die Qualitäten ihres Spielgefühls auch ein bisschen mehr daran. Sie gestehen es teilweise ein. So zum Beispiel eben Souls-like-Spiele zeichnen sich häufig durch den Corpse-Walk aus.
Oh, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was bedeutet das?
Das bedeutet, wenn du einmal gestorben bist, musst du mehr oder weniger den Ort deines Versterbens wieder aufsuchen.
Ah, ja.
Denn es sind Spiele, die dich bestrafen, also die sehr konsequenzreich sind, kann man sagen, auf mehreren Ebenen. Im Kampf einerseits, da die falsche Bewegung auszuführen, hat meistens große Konsequenzen. Also du wirst getroffen und du kannst nicht häufig getroffen werden, weil deine Lebenspunkte überdurchschnittlich begrenzt sind. Du bist überdurchschnittlich zerbrechlich.
Mhm.
Zum Beispiel bei Silksong. Du hast am Anfang des Spiels 5 quasi Lebenspunkte, 5 Masken. Die bedeuten, dass du entweder 5-mal gegen Stacheln oder auf Stacheln fallen kannst oder von einem normalen Gegner getroffen werden kannst, bis du mehr oder weniger stirbst. Bossgegner oder große Gegner ziehen dir sofort 2 Lebenspunkte ab.
Mhm.
Das heißt, du kannst höchstens 3-mal, ohne dich zu heilen, von Bossgegnern getroffen werden. Das heißt, ausweichen oder nicht ausweichen, die Fähigkeit zu besitzen, es auszuführen oder nicht, das alles ist sehr konsequenzreich.
Verstehe.
Meistens basiert es eben auch darauf, dass du Risiko eingehen musst, weil du sonst diesen Bosskampf nicht schaffst. Gut, das auf der einen Ebene. Die andere Ebene ist eben, es sind gefährliche Umgebungen und Gegner unterwegs. Du kannst jederzeit, wenn du etwas falsch machst, sterben. Und die Konsequenz daraus kann dann halt auch nicht einfach sein, du erscheinst, wie bei vielen anderen Spielen, nach dem Game Over oder nachdem du mal gestorben bist, 5 Meter vorher bei dem automatischen oder dem manuellen Speicherpunkt und kannst es einfach nochmal versuchen, sondern du erscheinst bei einem Speicherpunkt, der im Zweifelsfall deutlich weiter weg ist und verlierst einen großen Teil deiner Ressourcen und hast dann die Aufgabe, wieder an den Punkt deines Versterbens hinzugehen und deine Ressourcen mehr oder weniger wieder einzusammeln. Sonst sind sie komplett verloren.
Verstehe.
Das heißt, der Weg dahin ist dann besonders intensiv, weil du nicht noch einmal sterben darfst, denn dann sind die Ressourcen weg. Die Wege zu den Punkten, wo du dich heilen kannst oder wo du speichern kannst, sind ganz besonders brenzlig. Je weiter du dich von dem letzten Punkt entfernst, desto mehr Herausforderungen musst du wieder bewältigen, um nochmal an diesen Punkt zu kommen, wenn du dann stirbst. Alles muss nochmal gemacht werden, weil Gegner dann auch wieder kommen, wenn du mal gestorben bist. Und so kommt es dann eben, dass jeder neue Raum, jede neue Ecke sowohl aufregend ist, neue Überraschungen, neue Schätze, neue Wege oder Shortcuts bereithalten kann, aber auch neue Gefahren hat. Also du nimmst diese Welt so viel intensiver wahr. Es ist eine sehr viel intimere Erfahrung irgendwie, diese ganze Erkundung oder dieser ganze Gameplay-Loop. Und das eben dadurch, dass es konsequenzreiche Spiele sind. Und ja, und dieser Konsequenzreichtum ist eben mit der gefühlten Schwierigkeit oder der tatsächlichen Schwierigkeit dann eben auch verflochten. Das ist eben für mich oder allgemein eben wird als etwas betrachtet, dass schwierige Spiele wirklich geben können, mehr als, hey, irgendwann habe ich es geschafft und ich habe Meisterschaft über dieses Spiel errungen oder so. Ein intensives Spielgefühl. Aber wie gesagt, dafür muss das Spiel dir natürlich auch Möglichkeiten geben, damit umzugehen, muss anerkennen, dass es jetzt gerade etwas ist, wo man mal ein bisschen strugglen kann, Schwierigkeiten haben kann. Wenn Spiele sich selbst bewusst sind, mehr oder weniger eingestehen, dass sie fordernd, dass sie schwierig sind, dann haben sie auch die Möglichkeit, dir eine Handreichung zu geben, wie du damit umgehen kannst. Wenn Spiele dein Skill-Level oder deine Erfahrung überschätzen, machen sie das dann häufiger eben nicht. Das bedeutet, dass du dann vielleicht bei Spielen, die gar nicht darauf vorbereitet sind, an einen Punkt kommst, an dem du halt einfach nicht mehr weiterkommst, weil eine Herausforderung halt einfach ein bisschen zu groß ist. Silksong zum Beispiel macht das ganz fantastisch. Es antizipiert, dass du diversen Richtungen halt einfach vor zu große Herausforderungen gestellt wirst. Und es ist insofern darauf vorbereitet, dass es dir immer noch einen anderen Weg, eine alternative Erkundungsmöglichkeit, eine andere Richtung, in die du dich bewegen kannst. Vielleicht einen anderen Bosskampf oder Upgrades oder so etwas, die sich dort im anderen Gebiet verstecken, gibt.
Ah, okay. Das ist natürlich gut gemacht. Also insbesondere, wenn sich das einfügt, ohne zu sehr, aber wirklich als Zugeständnis zu wirken an Leute, die das Skill-Level nicht erreichen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, es ist einfach ganz besonders organisch und schön gemacht auf diese Art und Weise. Wenn ich früher bei Dark Souls, na gut, bei Dark Souls nicht so, aber keine Ahnung, bei Bloodborne oder Dark Souls 3 Probleme hatte, was jetzt Schwierigkeit angeht, damals war ich nicht so gut in solchen Spielen. Was ich dann gemacht habe, ist zu farmen, zu leveln mehr oder weniger. In Gebieten, die mir leicht fallen und dann konntest du dann Währung einsetzen, um dich stärker zu machen. Indem du stupide Währung gesammelt hast durch das Besiegen von einfachen Gegnern oder sowas in der Richtung. So ein Upgrade-System hast du bei Silksong eben nicht. Du kannst an diversen Punkten später deine Waffe verbessern, sodass sie etwas mehr Schaden macht. Du kannst dir ein paar mehr maximale Lebenspunkte dazu verdienen oder deine Magieleiste etwas verlängern. Und das alles machst du nicht, indem du stupide Gegner umklopfst oder so, sondern indem du dich den Herausforderungen dieser Welt stellst und besonders versteckte Schatzkammern oder Abzweigungen oder Wege begehst. Kleine andere Zusatzherausforderungen oder große Zusatzherausforderungen bewältigst. Aber vielleicht fallen dir diese Herausforderungen oder diese Erkundungen leichter als das, woran du gerade eben scheiterst.
Verstehe.
Das ist eben das Schöne. Du spielst das Spiel authentisch weiter, um weiterkommen zu können. Und es gibt nicht diese eine einfache Lösung, um das Ganze auf einmal leicht zu machen. Das Spiel bietet dir Möglichkeiten, das Ganze organisch zu machen und dich doch weiterzuentwickeln. Und dabei mit allem, was du schaffst an Herausforderungen, mit allem, was du an Erfahrung sammelst, entwickelst du dich eben auch weiter. Und ich habe häufig bei Spielen keine so hohe Frustrationstoleranz. Manchmal ist es mir einfach ein bisschen zu blöd. Manchmal fühlt es sich so an, als würde dir etwas Unangenehmes aufgezwungen werden. Die Herausforderung ist unangenehm und du möchtest sie endlich hinter dich bringen, um das Spiel weiterspielen zu können. Bei Silksong hatte ich nicht wirklich dieses Gefühl. Auch wenn es ab und zu mal ein paar Frustrationspunkte gab, es waren konstruktive Frustrationspunkte. Noch ein paar Versuche, dann schaffe ich das. Oder, ach gut, ich komme dann einfach später nochmal dahin, ich freue mich auf so viel anderes. Oder es wird toll, wenn ich das nächstes Mal noch einmal versuche. Es war alles irgendwie so positiv dabei, dass es auch ab und zu dann mal schwer war. Weil ich wusste, ich habe immer noch was Tolles zu tun und ich kann mich eigentlich auch darauf freuen, weil auch diese Bosskämpfe, die besonders schwierigen Herausforderungen, einfach so wunderschön gestaltet sind. Diese Bosskämpfe, auch wenn sie schwierig sind teilweise, sind halt so kreativ und so cool. Ich weiß gar nicht, welche davon du mitgesehen hast. Ich erinnere mich noch hier. Ah ja, diese Spieluhr-Aufzieh-Käfer dort. Erinnerst du dich?
Ja, das waren zwei Käfer, die wirkten so tänzerisch, aber mechanisch. Und die haben dann so einen Zweiertanz irgendwie aufgeführt zum Rhythmus der Musik. Und ich glaube, du musstest da in erster Linie ausweichen, richtig? Und es ging immer so, der Takt wurde immer schneller.
Ja, die haben sich so sehr, sehr rhythmisch bewegt. Und das war die Sache, sie haben immer vorher angezeigt, in welche Richtung sie sich als nächstes bewegen würden, in welche Richtung sie als nächstes angreifen würden. Und Damit hattest du dann eine kurze Reaktionszeit, um deren zukünftiger Laufbahn dann eben auszuweichen. Mhm. Aber dann waren sie eben zu zweit und es ging dann schneller und dann hat sich das irgendwann geändert, dass sie dann kurzer Abfolge sich bewegt haben. Es war so ein Throwback zu einem der besten Kämpfer aus dem ersten Teil, den Mantis Lords.
Ah, ja, davon hattest du recht viel erzählt, glaube ich.
Das ist einfach wirklich toll. Ein Kampf, ich glaube, das war einer meiner Lieblingskämpfe, war so eine Weaver-Figur, die Seidenfäden gesponnen hatte und Elemente der Umgebung auf dich mit diesen Seidenfäden geschleudert hat.
Wow.
Ich weiß nicht, habe ich dir den Clip gezeigt davon?
Ich glaube nicht, nein.
Muss ich unbedingt mal tun.
Ja, unbedingt. Also, was ich halt generell toll finde an dieser Art Spiel ist, dass die Gegner auch Inhalt sind. Mhm. Also, dass es nicht nur darum geht, hey, hier sind 4 verschiedene Schwierigkeitslevel an Gegnern. Also, keine Ahnung, hier sind die Zombies und hier sind jetzt die Schwertkämpfer und je besser du wirst, desto mehr auf einmal von denen kannst du platt machen. Mhm. Sondern jeder Gegner erzählt eine Geschichte.
Ja.
Und auf jeden Gegner musst du dich nochmal neu einlassen. Und du hast halt wirklich das Gefühl, nicht nur, also aus meiner Perspektive jetzt, auf den einzudreschen, bis er tot ist, sondern dass du interagierst mit diesem Gegner, dass du ihn kennenlernst und dass er dir etwas verrät über die Welt.
Oh, du hast vollkommen recht. Und das ist sehr, sehr passend, weil Schlüsselgegner, besondere Gegner in diesem Spiel, die zu besiegen, gibt dir häufig dann eben Fähigkeiten, die damit verwandt sind oder mit diesen Gegnern verwandt sind. Mhm. Das heißt, auch rein mechanisch entwickelst du dich dann weiter. Das passt halt ziemlich gut zu dieser anderen Entwicklung, die du da gerade eben genannt hast. Mir ist gerade eben noch eingefallen, einfach eine Sache, die illustriert, wie unglaublich besonders dieses Herausforderungslevel, aber auch das ja in gewisser Weise Belohnungslevel in Silksong ist. Häufiger ist es bei Bosskämpfen dort so, ja, wie gesagt, dass du danach eine neue Fähigkeit freischaltest, aber du bekommst sehr selten oder fast nie eine unmittelbare Belohnung für große Kämpfe. Hm. Andere Spielen hast du häufig dann eben eine große Menge an Währung oder Erfahrungspunkten oder sowas, die dir sofort zugeflogen kommen, wenn du das tust. Hm. Nicht so bei Silksong. Manchmal musst du nur ein paar Meter gehen und dann wartet da ein Schatz auf dich. Aber manchmal bekommst du auch keine Belohnung, als dass du einen neuen Weg in dieser Welt freigeschaltet hast. Hm. Dass du dir halt noch mehr von dieser Welt erspielt hast. Und es fühlt sich trotzdem gut an, obwohl man so konditioniert ist, Belohnungen zu bekommen für harte Herausforderungen. Schafft es Silksong, damit durchzukommen? Das ist ganz besonders. Das zeugt halt einerseits davon, wie sehr das Gameplay selbst schon Belohnung in sich ist, aber andererseits auch, was für eine große Belohnung einfach das Freischalten von noch einem weiteren Fleckchen in dieser Welt ist. Mhm. Also, wie wertvoll jedes einzelne Level ist und alles, was du zusätzlich dort sehen, entdecken und einfach absorbieren kannst. Einfach eine ganz, ganz fantastische Welt und auch eine Welt, die einfach nicht enden möchte teilweise. Da kommt teilweise eine Überraschung nach der anderen. Du denkst, okay, jetzt bin ich ja wirklich an der Grenze, am Rand dieser Welt angekommen und dann entdeckst du einen geheimen Weg zu noch einem Bosskampf, der noch ein weiteres Gebiet freischaltet. Mit wiederum eigenem Design, eigenen Gegnern, eigener Flora und Fauna und es will irgendwie einfach nicht aufhören. Das Spiel setzt immer noch einen drauf und gibt dir dann wieder noch ein Gebiet und noch etwas Neues zu erkunden. Fähigkeiten und was auch immer. Ich rede gerade als Person, die selbst bei den besten Filmen und Büchern immer mal wieder checkt, wie lange die restliche Laufzeit noch ist, weil ich irgendwie Sorge habe, dass die Freude, die ich daran habe oder die Qualität, die mir dort begegnet, von kurzer Dauer ist. Dass es der Autor oder die Macher oder sowas schaffen, das irgendwie noch in den Sand zu setzen oder so. Ich bin häufig ein großer Fan von aufhören, solange es noch gut ist oder wenn es am besten ist. Mhm. Bei Silksong freue ich mich über jede weitere Minute und es soll einfach nicht enden. Und ich bin glücklicherweise auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich alles entdeckt habe.
Und wenn sich das Spiel auch in dem Punkt an Hollow Knight orientiert oder analog dazu läuft, kann es ja gut sein, dass noch viel an zusätzlichem Content rauskommt. Also das war auch einer der Gründe, warum Team Cherry so wahnsinnig positiv gesehen wird in der Gaming-Community, weil diese DLCs, also Downloadable Content, Zusatz-Content, gratis war.
Ja.
Also das Spiel rausgekommen ist, du hast deine 20 Euro dafür bezahlt, was Indie-Preise sind für Spiele dieser Art. Und dann hast du einfach noch gratis ganz viel Zusatz-Content bekommen, den sich andere, vor allem AAA, also groß finanzierte Spiele, teuer bezahlen lassen.
Ja.
Und natürlich wäre es schön, wenn diese Welt dann jetzt auch die nächsten paar Jahre erstmal nicht enden wird und wir vielleicht weitere Folgen machen können zu den neuen DLCs.
Oh ja, absolut. Ich muss dich unbedingt noch ein paar Mal mit reinnehmen da in diese Welt und wer weiß, vielleicht versuchst du die eine oder andere Sache, Herausforderung dann auch mal selbst.
Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Welt so beliebt ist, so komplex ist, dass es da auch Adaptionen anderer Medien zu geben wird. Also schon jetzt ist es ja so, dass Hollow Knight Kunst und auch die Musik wahnsinnig beliebt sind.
Ja, stimmt.
Das ist für mich so eins der Paradebeispiele für etwas, was man wirklich zu so einer Zeichentrickserie oder so machen sollte.
Ja, ich hatte dir ja so ein, zwei kleine Cutscenes gezeigt von dort.
Ne? Ja.
Die auch wiederum zeigen, was für ein fantastisches Gefühl Team Cherry für Ästhetik, für die Darstellung insgesamt haben. Ne?
Ja, dass sie das können, ist völlig klar. Dass es Publikum dafür gäbe, ist, denke ich, auch klar.
Ja.
Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und wenn nicht, dann ist es auch eines der Spiele, für das man sich mal ein paar mehr Gaming-Skills aneignen könnte. Ich glaube nur, das ist auf einem Niveau, da bräuchte ich mehr als ein paar Stunden Investition.
Gut. Ich meine, vielleicht musst du ja eine richtige Gamerin-Trademark werden.
Vielleicht. Ich glaube, auch wenn wir noch einige Gaming-Folgen machen, werde ich das irgendwann. Aber so lange schaue ich dir dann, glaube ich, doch lieber über die Schulter und lass mir von dir erzählen, was deine Erfahrungen waren.
Auch das klingt ziemlich fein. Und ja, wenn es noch nicht rübergekommen ist, Silksong, unfassbar gutes Spiel. Es kostet nur 20 Euro. Wie gesagt, es hätte ohne weiteres 30 Euro kosten können. Das hätte sich niemand gewundert. Wenn jemand vielleicht nicht vor einer größeren Herausforderung zurückschreckt oder jemand einfach gut in solchen Spielen ist, das ist definitiv eine Empfehlung. Wenn man eine Chance sieht, irgendetwas draus zu ziehen aus dem, was wir gerade beschrieben haben, dann los, kaufen, spielen, auf jeden Fall.
Es wird auch definitiv nicht das erste Mal sein, dass wir über Silksong sprechen.
Mhm.
Spätestens, wenn der erste DLC rauskommt. Aber vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, endlich jeden letzten Winkel der Welt erkundet zu haben. Lohnt sich das bestimmt nochmal. Aber in der nächsten Folge geht es erstmal wieder um Digitalkultur.
Oh ja, mit deutlich größeren Elisabeth-Gesprächsanteil mal wieder. Darauf freue ich mich schon.
Und wenn diese Folge schon draußen sein sollte?
Dann press play to continue.
Ciao.
Ciao.
Missing Link.